Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
32. Spieltag der Handball-Bundesliga, Teil 1 gestern Abend. Und an diesem ersten Teil, da haben die Füchse Berlin mal wieder untermauert, dass sie in diesem Jahr nach Europa streben. Aber die wollen nicht irgendwie nach Europa, die wollen über die Champions League nach Europa. Und dazu haben sie zumindest jetzt mal den Abstand gestern Abend auf Flensburg-Handewitt verkürzt in der Tabelle. Die Füchse Berlin, die stehen auf Platz 3 nach einem 25-24 Sieg über die TSV Hannover-Burgdorf, der allerdings erst in allerletzter Sekunde zustande gekommen ist. Spannung in diesem Spiel, Spannung aber auch im Tabellenkeller. Das alles jetzt gleich hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Handballexperten, mit Sebastian Mühlhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, 25-24, der Sieg am Ende für die Füchse Berlin. Auch ein bisschen glücklich. Wie lief das Spiel?
Das war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Wenn man mal das Spiel anschaut, die ersten 20 Minuten gehörten klar den Hannoveranern, den Gästen. Sie waren die bessere Mannschaft. Bei Füchsen merkte man doch etwas, dass noch das Spiel vom, letzter Woche noch ein bisschen in Knochen hat, wo man ja gegen die Rhein-Neckar-Löwen hat gewinnen können. Und das hat man noch so ein bisschen angemerkt. Sie waren noch nicht ganz von da, von den Köpfen, sodass dann auch wirklich die Hannoveraner verdient in Führung gehen konnten, auf 7-11 davonziehen konnten. Und dann haben sie wirklich den Faden verloren direkt. Und haben dann in 15 Minuten haben sie selbst nur ein Tor geworfen, aber 10 Tore kassiert. Das war dann zu viel. So konnte dann zum Beispiel die Füchse schon mit einer Pausenführung reingehen mit 13-12 und dann statt in 38 Minuten 17-12 und da musste dann Ortega seine Mannschaft zusammenrufen, weil das gefiel mir überhaupt nicht, was dort gespielt wurde. Da waren sie nicht konsequent genug und auch danach wurde zwar ein bisschen besser, konnten zwei schnelle Tore werfen, aber insgesamt konnten sie den Abstand nicht verringern. Der wurde sogar noch größer auf 24-18. Und dann nach der erneuten Auszeit, dann wurde es dann wirklich wieder besser. Da haben sie wieder an das anknüpfen können, was sie in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Starke Abwehr hingestellt, haben sie wirklich den Füchse vor einige Probleme stellen können und auch im Angriff waren sie konsequent, haben auch über den Tempo-Gegenstoß einige wichtige Tore machen können, haben dann das 24-24 werfen können, hatten sogar die Chance zum Sieg, aber da ist Kaps bei Mortensen, ja, gescheitert an Silvio Heinefetter. Da gab es auch noch ein bisschen Diskussion, ob es ein Kopftreffer war oder nicht. Also ich konnte es nicht genau erkennen, auch wenn Silvio Heinefetter eingesetzt hat, dass es das Kinn war, was ihn getroffen hatte. Aber selbst wenn, es wäre keine rote Karte gewesen, da Heinefetter seinen Kopf bewegt hätte und somit da auch nicht entsprechend stattfinden können von den Schiedsrichtern. Und dann ja, hat sich Florian wieder gedacht, er hat den Freiwurf genommen, hat, ich werfe den Ball einfach mal ins Tor rein. Das hat er wirklich ganz, ganz stark gemacht. Mitte hoch rein, das war wirklich ein absoluter Hammer. 6 Sekunden vor Schluss und somit können die Füchse einen wichtigen Sieg feiern, hatten einen guten Torhüter in Silvio Heinefetter, insgesamt 15 Paradequote von 38% und war somit besser als sein Gegenüber Malte Semisch, der 9 Paradequote von 36%, wurde zwischendurch mal abgelöst von Martin Ziemer, der aber wenig seinen Stempel im Spiel aufsetzen konnte, nur 3 Paradequote von 27%. Und insgesamt müssen sich die Hannoveraner auch wieder bei Kerr Häfner bedanken. 7 Tore gehabt, am Ende bester Werfer für sie gewesen, hat aber auch 6 Fehlwürfe gehabt. Damit kann man natürlich, ist natürlich dann bitter, wenn man dann sieht, wenn einer mehr reingeht, kann man dieses Spiel auch gewinnen. Aber das sollte seine Leistung auf keinen Fall schmälern auf Seiten von den Füchsen. War Johann Koch der Beste, 6 von 6. Wirklich ganz, ganz wichtig. Er ist im Moment der einzige Kreisläufer, der dort aktiv ist. Und der hat wirklich einen ganz, ganz starken Eindruck jetzt in den letzten beiden Spielen hinterlassen. Ja, und die Füchse, du hast es angesprochen, haben einen Minuspunkt im Moment hinter den Flensburgern und haben jetzt mit 3 Spielen noch, die sie vor sich haben, einmal zu Hause Lübbecke und Hüttenberg, die beiden Abstiegskandidaten, wo sie klarer Favorit sind. Und dann müssen sie noch nach Melsungen, die bisher auch noch nicht so überzeugend gespielt haben seit dem Trainerwechsel. Also von daher können die Füchse alles gewinnen. Aber das Problem ist nun mal auch, dass sie hoffen müssen, dass irgendwo die Flensburger Punkte lassen. Und doch, dort ist das Restprogramm wirklich einfach zu Hause gegen Minden und gegen Göpping und dann auch nach Lübbecke. Also sie müssen hoffen, es kann vielleicht passieren, aber im Moment sieht es noch nicht so danach aus. Sie müssen zumindest mal gucken, dass sie ihre Spiele gewinnen, was sehr wahrscheinlich ist. Dann vielleicht haben sie ja Glück, vielleicht kann ja irgendwie Göpping oder vielleicht auch Minden einen Punkt holen in Flensburg.
Das werden wir natürlich weiter verfolgen. Zu Hannover sei noch gesagt, die sind ja in Europa dabei, haben ja den EHF Cup erreicht, über Platz 2 beim Final Four, weil ja die Rhein-Neckar-Löwen sich den Pokal gesichert haben und ja wohl dann am Ende auch das Double holen, beziehungsweise ohnehin in die Champions League einziehen. So sieht's zumindest momentan aus. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Spannung ist also im Rennen um die Champions League Plätze gegeben. Hochspannung dagegen unten im Abstiegskampf. Und da hat sich gestern dann auch wieder einiges getan, nämlich das bisherige Schlusslicht. TuS N. Lübbecke, der ist nach oben geschnellt von 18 auf 15 dank eines ganz knappen Sieges beim VfL Gummersbach, ja, im direkten Abstiegsduell. 22-21 für Lübbecke.
Genau, im direkten Abstiegsduell, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe, muss man sagen. Gummersbach ist besser ins Spiel reingekommen, konnten dort sich auch absetzen auf 8:5 beziehungsweise 10:6. Dort hat dann sogar dann Lukas Gierak die rote Karte bekommen. Fand ich eine bisschen harte Entscheidung. Es war so, dass der ein Gegenspieler Florian Baumgärtner ihm entgegenkam und er hatte den Arm hochgestreckt gehabt und trifft ihn im Gesicht. Finde ich eine etwas harte Aktion. Ich glaube, 2 Minuten hätte es dort auch getan, wobei natürlich Aktionen in der Luft immer wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Und da fehlt bei so ein bisschen bei den Schiedsrichtern die konsequente Linie. Was ist 2 Minuten, was ist rote Karte? Sie haben sich jetzt hier für rote Karte entschieden und ich hatte eigentlich gedacht, okay, das könnte vielleicht so ein Moment sein, wo die Lübeck am Ende sagen würde, das hat das Spiel entschieden, aber sie haben sich trotzdem nicht aufgegeben, sie haben weiter gekämpft, sie haben dann auch ihre Abwehr umgestellt, von der 6-0-Deckung auf eine 5-1 mit einem vorgezogenen Mann agiert und das hat wirklich das Spiel geändert, das muss man so sagen. Die Gummersbach hatten bis dahin wirklich sehr, sehr gut gespielt im Angriff, immer wieder auch gute Anspieler im Kreis gehabt und das wurde dann damit wirklich sehr, sehr schwer. Sie kam dann bis zum 11:10, haben sie dann zur Halbzeit das noch ringen gekriegt, die Führung retten können, aber dann in der zweiten Halbzeit wirkten dann doch die Lübecker etwas besser und dann aber kurz vor Schluss könnten nochmal die Gummersbacher mit 21:19 in Führung gehen und das ist eine 2-Tore-Führung, 4 Minuten vor Schluss, die solltest du eigentlich übers Ziel bringen, aber davon da an haben sie kein einziges Tor mehr werfen können und mussten sich dann auch dann im letzten Angriff haben sie die Chance und spielen dann bei angezeigtem passiven Spiel 7 Pässe. Wir erinnern uns ja, die neue Regel besagt, 6 Pässe sind erlaubt. Und das ist dann natürlich ein bisschen auch Konzentrationsmängel, dass man nicht mitzählt, wie viele Pässe haben wir jetzt schon gespielt gehabt. Ja, und dann kassieren sie in der letzten Situation, kassieren sie das 22:21. Das ist sehr, sehr bitter gewesen. Aber man muss auch einfach sagen, dass in der zweiten Halbzeit waren sie auch nicht mehr so stark wie in der ersten Halbzeit. Haben auch vorne einige Bälle verworfen oder auch Peter Teuter hat gehalten. Ganz stark gewesen. Am Ende 8 Paraden, eine Quote von 42%. Die gegenüber Matthias Pulli, der reingekommen ist, hat in den letzten 14 Minuten 3 Paraden gehabt und gut von 42%, also hat auch dazu seinen Anteil gehabt, dass es noch knapp war, dass man das Spiel hätte gewinnen können, aber Gummersbach hat es leider dann in den letzten Minuten, wie gesagt, ein bisschen vertändelt. Man merkte schon ein bisschen, diese Angriffsproblematik war dann noch dann zu groß am Ende. Zu große Chance, Fehler bei Chancenverwertung und somit müssen sie wirklich weiter bangen. Sie haben im Moment das Glück, dass sie die beste Tordifferenz von allen Mannschaften dort unten haben mit minus 108 Toren und das kann für sie noch ein großes Fund sein am Ende. Sie müssen jetzt gucken, in 10 Tagen oder in jetzt 9 Tagen ist für sie das wichtige Spiel gegen Hüttenberg. Da müssen sie gucken, dass sie auf keinen Fall verlieren, weil sonst kann es wirklich sehr, sehr eng werden. Das letzte Spiel wäre ein Heimspiel gegen Hannover. Und Hannover macht natürlich da nichts mehr zu holen, beziehungsweise nichts mehr zu gewinnen, aber denken, mit Sicherheit wollen sie dort auch nicht sich nachher vorwerfen lassen, dieses Spiel aus der Hand geschenkt haben. Also für Gummersbach könnte dieses Spiel schon entscheidend gewesen sein, beziehungsweise das Spiel nächste Woche wird noch entscheidender sein. Da müssen sie wirklich gewinnen und wenn sie dort nicht gewinnen sollte, ja, dann kann es gut sein, dass Gummersbach nächste Saison in der zweiten Liga spielt.
Also die Gefahr für den Traditionsclub ist groß, zumal er ja genauso auch wie die Eulen Ludwigshafen und Hüttenberg schon 32 Spiele absolviert hat, damit ein Spiel mehr hat als Lübeck, die momentan 15. sind, einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszonen haben. Die anderen beiden von mir genannten Teams, Hüttenberg und Ludwigshafen, die haben gestern auch gespielt und da gucken wir zunächst mal nach Ludwigshafen, die sind jetzt Vorletzter, die haben gegen den MT Melsung mit 27:31 gestern den Kürzeren gezogen.
Ja, genau, konnten aber wirklich bis zum 10:9 wirklich gut mithalten, sogar führen bis dahin. Und dann haben aber die Melsungen die Abwehr umgestellt von einer 5-1 auf eine 6-0 und diese Kompaktheit haben sie dann hingekriegt, waren dann wirklich sehr, sehr gut, konnten sich dann abwetzen zum 16:13 davon ziehen und dann auch im zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut agieren, ging ja sogar 24:17 davon und da hatte man gesagt, okay, jetzt geht das Spiel in die Richtung, wo man es vorher vermutet hatte, aber dann haben sie auch unerklärlicherweise den Faden verloren gehabt mit einer Unterzahlsituation, haben dann innerhalb von 6 Minuten 7 Tore kassiert, sodass dann wieder ausgeglichen stand und ja, dann hatten sie ja noch 2 Paraden von Sjöstrand mit ein paar Ballverlusten dabei von Eulen, sodass sie nicht am Ende dann noch den Sieg holen konnten. Es war kein schönes Spiel von den Melsungen, es war immerhin immer ein Sieg am Ende. Hatten den Torhüter Johann Sjöstrand 6 Paraden, eine Quote von 28% und die Boja Simic 1 Parade in 21 Minuten, Quote von 8%. Das ist dann auch zu wenig und auch auf Seiten der Eulen war kaum Torhüterleistung am Ende vorhanden. 5 Paraden nur. Das ist dann zu wenig. Wenn man ein bisschen mehr Paraden dort hat, dann kann man dieses Spiel vielleicht sogar gewinnen. Aber es sieht sich jetzt schon durch in den letzten 2 Spielen. Funktioniert es auf der Torhüterposition nicht so ganz. Da hat man mittlerweile 3 Torhüter, die man eingesetzt hat. Stefan Hahnemann war dort der Beste mit 3 Paraden in 30 Minuten, eine Quote von 15%. Das ist wirklich nicht gut. Und sie hatten ihren besten Werfer in Deni Josic mit 13 Toren. Das hört sich sehr, sehr viel an, aber davon waren 11 7 Metern. Und das haben sich die Melsungen auch vorwerfen zu lassen, dass sie immer zu spät waren, auch gerade gegen verschiedene Spieler dort. Und dass sie dann sich das Spiel unnötig schwer gemacht haben. hatten ihren besten Werfer selbst, den Lasse Mikkelsen, mit 8 Toren. Somit gewinnen sie das Spiel. Die Melsunger können noch ein bisschen was für Selbstvertrauen tun, auch wenn es am Ende kein schönes Spiel war. Ja, und die Eulen Ludwigshafen haben alles dazu gegeben, haben auch ein bisschen dafür was getan, dass das Tordifferenz weiterhin knapp bleibt, dass man nicht zu viele Gegentore dort verloren hat. Und jetzt am Ende müssen die jetzt hoffen, die spielen jetzt noch gegen die Rhein-Neckar-Löwen auswärts und dann noch zu Hause gegen Erlangen. Und das Heimspiel gegen Erlangen wird das entscheidende Spiel werden, ob sie sich am Ende in der ersten Liga halten können oder ob sie den Gang in die zweite Liga antreten müssen.
Und ob sie am Ende dann vor allen Dingen auch vorm TV Hüttenberg bleiben. Der ist nämlich Tabellenletzter, der hat gegen Magdeburg keine Chance gehabt. 31-37 verloren, aber ich denke mal, das war eine einkalkulierte Niederlage.
Ja, das war auf jeden Fall eine einkalkulierte Niederlage. Sie haben aber trotzdem gut mitgehalten, muss man ihnen lassen. Also 8-6, bis dahin war es wirklich sehr, sehr eng. Da konnte sich auch die Magdeburger nicht absetzen. Sie haben auch ein paar Spieler geschont, zum Beispiel Matthias Musch und Robert Weber, die beide so ein bisschen angeschlagen waren. Und mit dem jetzt vor den Augen stehenden Final Four in der Heimatstadt möchte man natürlich das entsprechend vermeiden, dass man dort Verletzungen riskiert. Aber dann konnten sie es ab diesem 8-6 wirklich absetzen. Ging auf 19-11 da vorne in der ersten Halbzeit, in die Halbzeitpause hinein. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie sehr, sehr gut agiert, haben das auch sehr sicher gespielt, hatten dann so ein paar Phasen drin, wo sie dann ein bisschen den Studien drin hatten. Was aber auch verständlich ist, ne? Wenn man dann natürlich so hoch führt, dann schaltet man 1-2 Gänge runter, weil man natürlich auch Körner sparen will, jetzt für das Wochenende, für das ERF Cup Final Four. Und dann haben sie am Ende das Spiel ganz klar gewinnen können, mit 37-31, und haben auch ein bisschen was fürs Torverhältnis tun können. Die sind ja im Moment auch noch so ein bisschen am gucken, ob es für sie dann über den ERF Cup reicht, sich für die ERF Cup zu qualifizieren nächstes Jahr, oder ob sie die Bundesliga vielleicht sogar nehmen können. Im Moment sind sie Vierter. Das sieht dann auch gut aus, dass sie sich überhaupt mal über die Liga zur Not qualifizieren können. Auch wenn sie natürlich darauf schielen, dass sie den Pokal gewinnen möchten zu Hause. Und Hüttenberg, muss man sagen, offensiv war das okay. Sie haben sich nicht aufgegeben. Sie haben es versucht, auch den Torabstand klein zu halten, nachdem man teilweise mit über 10 Toren zurücklag. Die höchste Führung war sogar 11 Treffer. Also von daher, das ist das Wichtigste für sie. Für sie ist das wichtige Spiel jetzt am Wochenende, beziehungsweise in 9 Tagen, das Spiel gegen Gummersbach. Wenn sie dort nicht gewinnen, dann ist es für Hüttenberg dann wahrscheinlich schon vorbei, weil sie müssen wirklich 2 Punkte mehr machen. Also sie müssen 1 Punkt vor den letzten beiden stehen, und dafür ist der Sieg einfach in Gummersbach enorm wichtig. Wenn sie das nicht schaffen, wie gesagt, dann denke ich nicht, dass Hüttenberg sich retten wird, weil dann auch der Restspieltag einfach zu schwierig ist. Dann in Berlin am letzten Spieltag, da wird eigentlich dann nichts mehr möglich sein für sie.
Zumal Berlin dann ja vielleicht auch noch um die Champions League noch kämpfen, genau, muss. Wir werden das Ganze natürlich verfolgen. Damit hat sich der Kreis in dieser Sendung geschlossen, mit den Füchsen angefangen, mit den Füchsen aufgehört. Passt doch alles ganz rund, die Geschichte am heutigen Freitag, der Rückblick auf die Bundesligaspiele im Handball von gestern Abend mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Vielen Dank dafür, und an euch noch der Hinweis, natürlich, Juni, da steht im Mittelpunkt die Fußballweltmeisterschaft in Russland, und wir auf meinsportradio.de begleiten das mit einem sehr, sehr ausführlichen Vorberichtsteil und Analyseteil während der Spiele. Schaut mal vorbei bei meinsportradio.de/kickinrush. Unser Fußballauftritt zur Fußball-WM 2018 auf meinsportradio.de mit allen Podcasts. Und wundert euch nicht, sieht noch ein bisschen leer aus, aber ab spätestens 4. Juni, da ist das Ganze voll. Dann stehen nämlich alle Kader fest, und dann werdet ihr auch umfangreiche Teamchecks bei uns auf der Seite finden. Natürlich aktuelle Vorberichterstattung und Hintergründe zum Fußball-Highlight des Sportjahres 2018 hier auf meinsportradio.de.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.